Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Bienvenue, müsste ich eigentlich sagen, denn wir berichten heute ausführlich aus Frankreich. Avignon und Aix-en-Provence sind unsere Festspielstationen. Dann geht's nach Bayern bzw. nach Buenos Aires. Beim Filmfest München gab es nämlich argentinisches Kino zu sehen, für das man wirklich langen Atem benötigt. Doch zu Beginn dieser Sendung soll es um das Vergeben gehen. Diese große Geste, die manchem so unglaublich schwer fällt, das war die Geste von Eva Moses Kor. Dabei hätten ihr sicher viele alles Recht der Welt zugesprochen, nicht vergeben zu müssen. Als kleines Mädchen stand sie nämlich gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Miriam an der Rampe des Vernichtungslagers Auschwitz. Eva und Miriam, im Gegensatz zu vielen Verwandten, wurden nicht direkt in den Tod geschickt, sondern dem Lagerarzt Josef Mengele zugeteilt für seine barbarischen, vermeintlich medizinischen Zwillingsexperimente. Die Schwestern überlebten und Jahrzehnte später begann Eva Moses Kor den Tätern zu vergeben. Da habe sie sich nicht mehr machtlos gefühlt, sagte sie einmal in einem Interview.
I am not a religious person. I am not an angel. I am not a hero. I am an advocate for each victim to have the right to live without pain.
Sie sei weder religiös noch ein Engel, auch keine Heldin. Eva Moses Kor verstand sich als Anwältin eines jeden Opfers, das Recht zu haben, ohne Schmerz zu leben. Wie heute bekannt wurde, ist die Holocaust-Überlebende gestern im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Schriftsteller Guido Eckert hat mit ihr vor 2 Jahren noch gemeinsam ein Buch geschrieben. Die Macht des Vergebens heißt es. Ich habe Guido Eckert gefragt, worin bestand diese Macht des Vergebens bei Eva Kor? Galt sie dem eigenen Seelenheil oder war es eher die Macht über die Täter?
Die Macht des Vergebens, das klingt immer so, ja, im Nachhinein gerade, es klingt so ein bisschen wie ein Begriff, aber für Eva war das ja eine Lebensphilosophie, die man in der Dimension, glaube ich, im Nachhinein gar nicht mehr richtig begreifen kann. Es geht ja nicht darum, dass man einem Nachbarn vergibt, der mal irgendwie einen bösen Blick hat oder sowas, sondern sie hat konkret Menschen vergeben, die ihre ganze Familie zerstört hat und getötet hat, und sie hat auch dem ganzen Volk der Nation ja auch vergeben.
Was hat dazu geführt, dass sie plötzlich vergeben konnte und auch wollte? Sie hat ja erstmal nach dem Holocaust, ist sie über Palästina in die USA gegangen, hat dort mit ihrem Mann und ihren Kindern gelebt und dann plötzlich dieses Bekenntnis zur Vergebung. Was hat dazu geführt?
Ich denke nicht, dass es plötzlich war. Also wie so vieles bei ihr, sind das schon Lebensprozesse. Und als ich sie kennengelernt habe, mit ihr gearbeitet habe, merkte man ja auch, dass Auschwitz nicht irgend so eine historische Dimension ist, die sie so abgeheftet hat, sondern sie lebte ja konkret immer noch da drin. Jahrelang hat sie Vorträge gehalten über Auschwitz und merkte, dass sie immer mehr so eine objektive Distanz hineingerät. Und dann gab es einen Vorgang bei einem Vortrag, ich habe leider jetzt nicht mehr ganz konkret im Auge, wie es war, aber sie musste plötzlich unglaublich heulen. Und da merkte sie, sie muss nochmal anders an diese ganze Sache ran, und da ist sie hineingerutscht in diese Vergebung.
Sie sprechen von der Objektivität, sie hat sich also aus dieser Ohnmacht von damals befreit, könnte man so vielleicht beschreiben?
Ja, für sie gab es keine andere Möglichkeit. Sie hat gesagt, entweder bleibe ich in dieser Opferrolle mein ganzes Leben lang hängen. Das war übrigens auch ein Punkt, weshalb sie begonnen hat, auch darüber hinauszugehen. Sie hat ja auch versucht, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, die in irgendeiner Weise gedemütigt und verletzt worden sind. Und ist dann aus ihrer Position herausgegangen, hat gesagt, pass auf, wenn ich das überlebt habe, dann kannst du das auch. Und das hat sehr vielen Menschen Mut gegeben. Man muss auch dazu sagen, dass Eva innerhalb der Holocaust-Überlebenden ja auch sehr umstritten war. Sie hat sich ja auch sehr engagiert in der Vergebung zwischen Israelis und Palästinensern. Und das ist gerade auch in Israel ein sehr heißes Eisen.
Ja, Sie haben jetzt gerade diese Kritik angesprochen. 1995 hat Eva Kor bei Gedenkfeierlichkeiten in Auschwitz eine Art Deklaration verlesen mit dem Tenor, dass sie allen Nazis vergebe. Und dafür hat sie nicht nur Bewunderung, wie Sie gerade sagten, aber auch heftige Kritik geerntet. Warum genau?
Viele haben das empfunden als Generalabsolution, also als ob das jetzt alles vergessen wäre. Ne? Damit ist dieses Thema zu Ende, und viele Überlebende können das nicht und wollen das auch nicht. Es gab ja auch sehr anrührende Situation, als der Prozess mit Gröning war. Gröning hat sie ja auch geküsst. Das sind auch so Kleinigkeiten, die immer so ein bisschen untergegangen sind, wo man auch merkte, das ist so eine menschliche Dimension, die wir nie so richtig begreifen können, was dort auch alles dahinter war. Eva war keine spirituelle Person, aber man merkte, dass es dabei um Dimensionen geht, die weit über so eine historisch-philosophische Dimension herausreichen.
Sie hat sich gegen das Vergessen ausgesprochen, aber für das Vergeben eben. Was hat sie denn für das Erinnern, also gegen das Vergessen sonst noch getan?
Sie war sehr, sehr engagiert. Sie ist überall herumgefahren, hat immer wieder über ihre Geschichte erzählt. Manchmal habe ich auch gar nicht verstanden, woher sie die Kraft hatte. Sie war in der ganzen Welt unterwegs, bis ins hohe Alter hinein.
Wissen Sie, wie Eva Moses-Kron auf den gegenwärtigen Aufschwung des Rechtspopulismus, insbesondere in Europa, reagiert hat?
Sie war auch sehr besorgt, auch in Amerika. Wobei, das ist sehr interessant, Eva war auch in sich sehr gespalten und umstritten. Ich glaube, sie war politisch zum Beispiel eher eine konservative Person. Jetzt wage ich mich selber aus dem Fenster, aber ich glaube, sie war nicht mal eine unbedingte Gegnerin der Republikaner in Amerika. Aber wenn es um Faschismus ging und Rechtsradikalismus, da hatte sie natürlich eine ganz klare Haltung.
Eva Moses-Kron, die Holocaust-Überlebende, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das war der Schriftsteller Guido Eckert, Mitautor des Buches »Die Macht des Vergebens«. Wir wechseln nach München und zwar erst einmal in die Gaststätte des Bayerischen Landtags. Dort nämlich hat vor kurzem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der Süddeutschen Zeitung ein Interview zum Filmfest München gegeben. Das Gespräch klang allerdings bisweilen, als ginge es um Pferderennen oder Motorsport. Denn Söder sagte, erst mal aufschließen, überholen kann man dann immer noch. Söder träumt also davon, dass Münchens Filmfest in einem Atemzug mit Cannes und Venedig genannt wird. Das lässt er sich einiges kosten. 3 Millionen Euro mehr pro Jahr gibt's vom Freistaat. Schneller, schöner, glamouröser. Das diesjährige Filmfest bleibt aber auch bei bewährtem. So zum Beispiel beim lateinamerikanischen Kino. Geschlagene 14 Stunden dauert der argentinische Film La Flor, der jetzt in München seine Deutschlandpremiere feierte. Katrin Hilgruber berichtet von der Sichtung, die in 3 mehr oder weniger handliche Portionen unterteilt war.
In este momento faltan para el final exactamente 4 horas, 13 minutos, 42 segundos. Buena suerte.
Ab diesem Moment sind es noch 4 Stunden, 13 Minuten und 40 Sekunden bis zum Finale von La Flor. Buena suerte, viel Glück, wünscht Regisseur Mariano Ginas dem Kinopublikum aus dem Off. Ungefähr 2 Stunden später, als Brüssel eingeblendet wird, ertönt deutliches Schnarchen. Dann klingelt ein Wecker und der Agentenführer Kastermann ist wieder auf dem Posten, um seine 4 weltweit operierenden Top-Spioninnen mit einem altmodischen Bakelittelefon zu dirigieren. Wir schreiben die 80er Jahre. Ob in der argentinischen Pampa in Ost-Berlin oder Aug in Aug mit der Erzfeindin Margaret Thatcher während des Falklandkrieges. Das Darstellerinnenquartett brilliert in jeder Einstellung der kinematografischen Monsterblume namens La Flor. Nicht nur musikalisch erweist diese Hitchcock-Filmen wie Vertigo oder Notorious berüchtigt Reverenz. Ab 2009 drehte Mariano Ginas 10 Jahre lang mit seinem unabhängigen Filmkollektiv Pampero Cine das Opus Magnum La Flor. Nach München ist unter anderem die Produzentin Laura Citarella angereist, selbst eine renommierte Regisseurin. Sie instruiert das Publikum.
Sie können nicht aus diesem Kino gehen und glauben, Sie hätten La Flor gesehen, denn La Flor hat 2 weitere Teile. Um den ganzen Film zu sehen, müssen Sie alle 3 Tage kommen. Wir werden das überprüfen. Sobald Sie von Skorpionen hören, bleiben Sie bitte noch sitzen, denn dann folgt bald die Pause.
Die Skorpione tauchen in der 2. Episode auf. Darin mischt sich die herzzerreißende Liebesgeschichte eines Gesangsduos mit der eines Mafia-Clans. Dieser verfolgt die Assistentin des Duos, die einen Skorpion versteckt hält. La Flor schießt nicht wirr ins Kraut, sondern folgt botanischen Ordnungsprinzipien. Der Film ist wie eine Blume aufgebaut, wie Regisseur Ginas anhand einer Skizze erklärt. Die ersten 4 Episoden, die herkömmliche Sehgewohnheiten enttäuschen, da sie ohne Abschluss bleiben, symbolisieren 4 Blütenblätter. Die 5. Episode, im Stil eines altfranzösischen Films, formt den Fruchtknoten. Und die 6., in der sich die Schauspielerinnen unter anderem in Bäume verwandeln, bildet den Stiel der Blume. Die Produzentin Laura Citarella:
Wenn Sie den Film anschauen, dann werden Sie erkennen, inwiefern diese verschiedenen Blütenblätter miteinander zusammenhängen und was sie mit den Episoden zu tun haben, die die Geschichte abschließen oder eben nicht abschließen. Die erste Idee, die wir zu La Flor hatten, war diese Zeichnung.
Seit 2007 kuratiert Florian Borchmeier das stets herausragende lateinamerikanische Programm beim Filmfest München. Die Mitglieder von Pampero Cine zählen zu seinen regelmäßigen Gästen. Mit La Flor hat sich auch für Borchmeier das Kollektiv aus Buenos Aires künstlerisch übertroffen.
Das ist ja ungefähr der längste Abspann der Kinogeschichte. Ich glaube, 37 Minuten. Das ist ja wirklich eine Form von Guerilla-Filme machen, die in eine ganz neue Dimension gerät, weil es einfach so komplett jenseits der Marktmechanismen funktioniert. Also wer kann schon einen Film von 14,5 Stunden Länge wie La Flor sehen? Aber das ist eben machbar, wenn man diese Art von Freiheit sich schafft, indem man alles selber macht. Dieses intellektuelle Fieber, diese Rage, die in diesen Filmen steckt, das ist schon was, was sehr viel mit der Tradition der Literatur besonders auch am Rio de la Plata zu tun hat.
Intellektuelles Fieber am Rio de la Plata, argentinisches Kino beim Filmfest München. Morgen geht es zu Ende und Katrin Hilkober berichtete. Auf Filmfestivals ist für gewöhnlich auch Christoph Honoré anzutreffen, auf Filmfestivals, bei Theaterpremieren und Literaturveranstaltungen. Doch seit ein paar Jahren ist der Filmemacher, Schriftsteller, Theatermann Christoph Honoré auch Opernregisseur und er hat sich in verblüffend kurzer Zeit in den französischen Musiktheater Olymp hinein inszeniert, nach Aix-en-Provence. Dort hat gestern Christoph Honoré die 2. Premiere zum aktuellen Jahrgang beigesteuert. Puccinis Tosca allerdings belässt er nicht in der Originalfassung, sondern er fügt noch eine Hauptrolle hinzu, eine alternde Operndiva, die den Staffelstab schweren Herzens an die nächste Generation weiterreichen muss. Unsere Kritikerin Franziska Stürz, sie ist selbst Opernsängerin, sie berichtet von der Premiere.
Da sitzt sie in ihrem schicken Apartment und hört sich die alte Aufnahme von früher an. Die einst gefeierte Opernsängerin Catherine Malfitano als Tosca mit Placido Domingo an ihrer Seite. Als Filmproduktion gedreht an den Originalschauplätzen in Rom. Die Haare der 71-Jährigen sind immer noch tiefschwarz, der Mund voll und rot geschminkt. Sie hat sich sehr gut gehalten, sagt man da üblicherweise. Und dann kommt meist die Frage: Kann sie denn noch singen? Ja, aber es klingt halt nicht mehr so wie früher. Das Altern ist für Sänger besonders hart, denn ein Kehlkopf ist eben keine Stradivari. Regisseur Christoph Honoré setzt in seiner Neuproduktion der Tosca Catherine Malfitano ein Denkmal und ehrt auch gleich die anderen großen Interpretinnen dieser Rolle. Die Callas, Tebaldi, Scotto etwa. Ach ja, und dann ist da noch diese junge Amerikanerin, Angel Blue, die erstmals die Partie singt. In Jeans und weißem T-Shirt kommt sie schüchtern lächelnd zum Vorsingen und Studieren in die Wohnung der Primadonna. Ein Filmteam begleitet alles, um eine Doku über die alternde Diva zu drehen. Darum hat das Auge viel zu tun an diesem 2. Premierenabend in Aix-en-Provence. Die große Wohnung der Diva hat viele Zimmer und Nebenschauplätze. Videoleinwände dienen als weitere Guckkästen und zeigen in Close-ups das live gefilmte oder Szenenausschnitte aus Opernfilmen. Alexei Markov ist als Skarpia ein aalglatter Intendant, der Tosca auf der Besetzungscouch auf andere als nur die stimmlichen Qualitäten prüft. Ja, das gab und gibt es. Joseph Calleja droht als Tenor Cavaradossi offensichtlich eine Vertragskündigung. Darum muss er sich im zweiten Akt vor Lampenfieber übergeben und deliriert im Bett der ihn umsorgenden Malfitano anstelle der eigentlich in der Oper vorkommenden Folterszene. Bei dieser optischen und inhaltlichen Überfrachtung kommt das Musikalische in den ersten zwei Akten dieser Tosca ziemlich kurz. Das Orchester der Oper Lyon unter Daniele Rustioni hat Intonationsschwächen und klingt blass. Erst im dritten Akt steht die Musik im Vordergrund, denn das Orchester sitzt nun auf der Bühne und unter dem vorbildlich leuchtenden Sternenhimmel von Aix singt Joseph Calleja seine Arie als Konzertversion ins Publikum. Durch dessen Reihen ist Catherine Malfitano im wallenden roten Gewand und mit dramatischer Medea-Frisur ein letztes Mal geschritten, bevor sie sich im Hintergrund der Bühne die Pulsadern aufschneidet. Die Engelsburg steht dazu als kleines Bühnenmodell am Rand. Der glamouröse Auftritt von Angel Blues Tosca im Goldkleid ist durch den Tod der Diva zerstört. Und dennoch schafft sie es, gegen die Übermacht der Geister der Vergangenheit anzusingen und zu spielen. Ihre stimmliche und darstellerische Leistung bleibt als stärkster Eindruck neben der grandios agierenden und ab und zu auch singenden Malfitano von Honorés Tosca in der Tosca im Film von der Tosca.
Franziska Stürz über Puccinis Tosca, 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 inszeniert in Aix-en-Provence beim Festival von Christophe Honoré. Wie versprochen, wir bleiben in der Provence. Eine gute Stunde mit dem Auto nur braucht man von Aix-en-Provence nach Avignon, in den einstigen Papstpalast, in dem ja mittlerweile das Festival residiert. Doch die massiven Mauern, die einst die Kirchenoberen schützen sollten, halten die Welt von heute nicht draußen. Und so hat denn auch Olivier Py, der Leiter des dreiwöchigen Festivals, bei der diesjährigen Programmgestaltung einen besonderen Schwerpunkt auf die zeitgenössische Dramatik gelegt. Gleich zum Auftakt gestern Abend ging es los mit Pascal Romberts Stück Architektur. Eberhard Spreng berichtet.
Dass sie mit ihren Worten die Welt untergehen lassen können, dass Welt verschwindet, wenn Sprache vergeht, das haben sich stolze Schriftsteller immer wieder vorgestellt. Ein alter abendländischer Mythos. Welt soll entstehen, wenn Sprache spricht. Welt soll vergehen, wenn die Sprache zerfällt. Nichts anderes will Autor und Regisseur Pascal Rombert, dessen vierstündige Familiensage um einen alternden Architekten im großartigen Papstpalast das Festival eröffnet hat. Die Welt der Intellektuellen und Künstler im Untergang der KUK-Monarchie soll erzählt werden, genauer die Zeit von 1911 bis zum sogenannten Anschluss an Nazi-Deutschland 1938. Auf besondere wienerische Einfärbungen hat Rombert allerdings verzichtet. Es ist eine weiße Bühne, auf der das Ensemble in weißer Eleganz auftritt. Der Architekt und seine zweite Frau, seine Töchter und Söhne und deren Ehefrauen und Ehemänner. Und Stan, einer, der sich auflehnt gegen den patriarchalischen Familiendiktator und gegen seine Geschwister und deren opportunistische Unterwerfung.
Nous allons vers l'attractive catastrophe. Le cannibalisme de notre continent. Nous allons nous entre-dévorer. Cela a commencé avec l'ocre à genoux. Et vous tous à genoux.
Der Kontinent geht unter im Kannibalismus und diese Katastrophe beginnt damit, dass ihr alle niederkniet, sagt der großartige Stanislas Nordet in der Rolle des revoltierenden Sohnes. Architektenpatriarch Jacques hatte die Kinder bei einer Griechenlandreise aufgefordert, vor dem Parthenon andachtsvoll niederzuknien. In der Anbetung der erhabenen Kunst steckt hier schon der Keim des barbarischen Untergangs. Unflätige Laute hatte dieser rebellische Sohn ausgestoßen, als dem Vater für sein Lebenswerk eine Ehrung verliehen wurde. Mit der Auseinandersetzung darüber beginnt das Stück und einer wortreichen Suada des Vaters, der von Schauspielstar Jacques Weber verkörpert wird. Pascal Rombert lässt auch ansonsten ein Star-Ensemble antreten. Denis Podalydès spielt einen skurrilerweise stotternden Komponisten, in dessen Klangkunst schon die Moderne Einzug gehalten hat. Laurent Poitrenaud einen leicht zynischen Journalisten, der sein Fähnchen nach dem sich ins Militärische und Nationalistische wendenden Wind hängt. Und die großartige Emmanuelle Béart verkörpert eine frustrierte Offiziersgattin und ihren Wunsch nach unbedingter Liebe.
Ce que je vois dans les corps, c'est une forme de folie de la collectivité. Le corps social est malade, la folie du monde attaque le corps intime, nous sommes tous touchés. Je sens que mon corps devient fou. Mon corps, comme tout corps, a besoin d'amour.
Die Krankheit der Epoche wird zur Krankheit der Körper, sagt Emmanuel. Die politische Katastrophe wurzelt in verkrusteten Familienstrukturen, falscher Herrschaft, falscher Unterwerfung. Das Paar und die Ehe scheitern historisch und politisch. Nur dem seinerseits unglücklich Verliebten, dem revoltierenden Homosexuellen, wird eine Haltung zugestanden, die nicht aus dem Rückzug ins Private besteht. Aber die Lehren des großwollenden Textes verhallen folgenlos, denn Pascal Rambert's Personen sind nur Figurenskizzen im Familiendrama. Unversehens werden sie zum Vehikel für gedankliche Konzepte, scheren aus dem Psychosystem aus in lange poetische Exkursionen. Am Ende haben alle auf einer langen Tafel vor sich ein MacBook aufgeklappt und lesen sich nacheinander den Tod vor, den sie sich für je eine oder einen anderen ausgedacht haben. Dramaturgie als purer Mutwille. Das dramatische Personal entsorgt sich gegenseitig selbst. Vor allem aber gelingt nicht, was doch in allen Vorankündigungen zu lesen war, dass hier der Untergang der Epoche als ein Untergang der Sprache erzählt werden soll. Auch entstehen für diese Figurenkonstrukte und ihr historisches Scheitern für das Heute keine Resonanzräume. Natürlich hätte man gerne aus der Geschichte erfahren, warum die intellektuellen Eliten an Veränderungen in Politik und Gesellschaft heute wieder scheitern. Denn die scheinen angesichts des wachsenden politischen Erfolgs autoritärer, patriarchaler Führungsfiguren genauso ratlos wie Pascal Rambert's Künstlerfamilie der 1910er bis 1930er Jahre. So bleiben als isolierte Momente des Theatervergnügens einer warmen Sommernacht einzelne schauspielerische Glanzleistungen.
Eberhard Spreng, mäßig begeistert vom Auftakt des Theaterfestivals in Avignon. Anja Reinhardt, würde ich jetzt in den Kulturmeldungen einen der bekanntesten deutschen Journalisten der letzten Jahrzehnte, Michael Jürgs, ist gestorben.
Vor knapp 10 Tagen wurde Michael Jürgs noch mit dem Theodor-Wolff-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Entgegennehmen konnte er den Preis schon nicht mehr. Michael Jürgs starb vergangene Nacht mit 74 Jahren an einer Krebserkrankung. Seine journalistische Laufbahn hatte er als abgebrochener Student bei der Münchner Abendzeitung begonnen. Dort wurde er mit 23 Jahren Chef des Feuilletons. Rasant ging es dann weiter bei der Zeitschrift Stern als Ressortleiter, dann als Chefredakteur bis zum viel diskutierten Titel seines Leitartikels 1990, sollen die Zonis bleiben, wo sie sind, schrieb Jürgs und musste gehen. Jürgs moderierte anschließend im NDR, war Chef bei der Zeitschrift Tempo, veröffentlichte Bücher über Rummi Schneider oder Günter Grass und auch einen Roman. Noch im Februar resümierte er im WDR sein Leben.
Ja, Dankbarkeit ist ein guter Begriff. Es ist gleichzeitig auch die Erinnerung an unglaublich viele wunderbare Momente mit tollen Menschen, ob Henry Moore, ob Peter Fonda, ob Paul McCartney, ob Orson Welles, wie auch immer, Willy Brandt. Es ist das Gefühl, harte Niederlagen überlebt zu haben, also Entlassungsstern, was natürlich als Niederlage empfunden worden ist, sogar manchen Sieg noch feiern zu können. Und es ist take it alles für alles genommen. Ja, ich hatte ein verdammt gutes Leben.
Die antike Stadt Babylon, circa 80 Kilometer vom heutigen Bagdad entfernt, zählt ab heute zum Weltkulturerbe. So hat es die UNESCO heute in Baku in Aserbaidschan, wo das Welterbe-Komitee tagt, beschlossen. Babylon ist die Stadt Nebukadnezars und Alexanders des Großen. Ihre Blütezeit lag zwischen 1800 vor und 100 nach Christus. Erhalten sind Überreste der Außen- und Innenmauer, die mit Ziegeln gepflasterte Prozessionsstraße und das Fundament des legendären Turms zu Babel. Aus der Stadt Babylon sind aber auch Kunstschätze in andere Länder gebracht worden, wie das 2600 Jahre alte Ishtar-Tor, das sich heute auf der Berliner Museumsinsel befindet. Gelitten hat die antike Stadt in der jüngsten Vergangenheit vor allem unter Kriegen. Die Invasionstruppen der USA und Polens nutzten die Stadt als Militärlager und verursachten massive Schäden.
Soweit die Kulturmeldung von und mit Anja Reinhardt. Herzlichen Dank. Die können Sie nachhören, aber auch alle Beiträge dieser Sendung in Kürze in der DLF-Audiothek-App oder auch auf unserer Website deutschlandfunk.de. Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete will Italiens Innenminister Matteo Salvini verklagen. Mehr dazu erfahren Sie in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Danke fürs Zuhören und tschüss, sagt Maja Elmenreich.